Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Philosoph Gernot Böhm ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Von 1977 bis 2001 hatte er einen Lehrstuhl für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt inne. Davor hat er 7 Jahre lang am Starnberger Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlichen Welt gearbeitet. Und in Darmstadt hat er dann nach seiner Emeritierung das Institut für Praxis der Philosophie gegründet. Und das zeigt, dass er auch jenseits der akademischen Welt wirken wollte, gehört werden wollte. Über sein Denken und Wirken möchte ich nun mit einem Schüler von Gernot Böhme sprechen, nämlich mit Dieter Mersch. Der Philosoph und Medienwissenschaftler war Lehrstuhlinhaber für Medienwissenschaft in Potsdam und ist nun Leiter des Instituts für Theorie an der Zürcher Hochschule der Künste. Herr Mersch, guten Abend.
Guten Abend, Herr Röke.
Zwei Begriffe sind, denke ich, zentral für das philosophische Denken von Gernot Böhme. Zunächst der Begriff Atmosphäre. So hieß ein Band, den Böhme 1995 bei Surkamp veröffentlicht hat. Er hat damit das damals, glaube ich, vorherrschende Kunstverständnis angegriffen. Was hat er damals kritisiert? Was hat er gefordert?
Ja, also der Begriff der Atmosphäre ist in der Tat einer der Schlüsselbegriffe für sein Denken, für seine Philosophie, die ja sehr, sehr weit ausgreifend ist und viele Felder streift. Aber Atmosphäre gehört tatsächlich zu, wie er mehr einmal persönlich auch sagte, zu seinen Schlüsselerfahrungen. Das ist eigentlich die Erfahrung, dass wir in der Welt sind und nicht sozusagen den Dingen gegenüberstehen, die Gegenstände zum Objekt machen, sondern dass die Gegenstände, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, gleichsam in uns hineinragen oder herausstehen. Er hat das auch als Ekstasen bezeichnet. Also das heißt, die Dinge haben auch eine Art aktive Rolle, die uns zwingt, uns ihnen zuzuwenden und all das sozusagen zusammengenommen, was sich an den Dingen und ihrer Verbindung, ihrer Relationen untereinander uns zeigt. Das hat er mit dem Begriff der Atmosphäre zu fassen versucht. Und dieser Begriff hat dann auch insofern Schule gemacht, als daraus tatsächlich eine neue Art des ästhetischen Denkens erwachsen ist, dass er sozusagen klassisch wieder angeschlossen hat an das, was man Ästhetik nennt, nämlich eine Art der Wahrnehmungslehre, die abkehrt sozusagen von der bloßen Kunstinterpretation. Und das war, glaube ich, auch in die Wolte, die ihm wichtig war, die Opposition sozusagen dagegen, dass die Ästhetik nichts anderes ist als Kunstinterpretation.
Also gegen eine Verkopfung, gegen etwas Unsinnliches, Abstraktes, eher ein Plädoyer, wenn ich das mal ganz einfach ausdrücke, für mehr Sinnlichkeit. Das gab dann, glaube ich, aber auch Vorwürfe, diese Kunstauffassung führe ziemlich schnell zur Rechtfertigung so von Lifestyle-Erlebnissen, führe zur Kunst-Konsum-Kommerzwelt. Wurde Böhme da falsch interpretiert?
Ja, da wurde er ganz und gar falsch interpretiert. Er hat sich zwar auch für Design interessiert und insbesondere den Begriff der Atmosphäre in der Architektur angewandt. Gerade die Raumerfahrung ist ja eine, die sozusagen nur atmosphärisch möglich ist. Aber Lifestyle, das war nun absolut nicht das, was ihm im Sinn war. Im Gegenteil, Gernot Böhme war eigentlich ein streitbarer Denker, der immer wieder gegen ja gewissermaßen modig verkürzte Formen der Vereinnahmung des Ästhetischen auch gestritten hat, der immer wieder auch interveniert hat, auch politisch interveniert hat. Es ging ihm mit dem Begriff der Atmosphäre, der übrigens dann auch Schule gemacht hat, gerade in der ostasiatischen Ästhetik und Philosophie. Er hatte viele, viele Freunde im ostasiatischen Raum, die gerade sich für diese Nuance in der Ästhetik interessiert haben. Aber der Begriff der Atmosphäre ist dann auch direkt die Brücke dazu, was er dann eben eine ökologische Naturästhetik genannt hat. Also es ist ein genuin ökologisches Denken, was darin zum Ausdruck kommt, dem gerade kein Lifestyle.
Ein weiterer zentraler Begriff für Gernot Böhme ist die Leiblichkeit, die er von der Körperlichkeit trennte. Welchen Unterschied, welchen Gegensatz sah er da?
Ja, im Grunde genommen ist es die einfache Figur, die ja von dem Philosophen Helmut Plessner kommt, dass wir einen Körper haben, den wir zum Objekt machen können. Beispielsweise die Medizin untersucht körperliche Zustände. Leib ist aber etwas, was wir sind. Und zwar ist das sozusagen die Natur, die wir selbst sind. Also insofern geht es immer wieder um so etwas wie Selbsterfahrung, die von der Fremderfahrung des Körpers getrennt wird. Und da hat nun Gernot Böhme insbesondere auch die Auffassung vertreten, zum Beispiel in seinem Buch Leibsein als Aufgabe, dass man überhaupt erst diese Art der Selbsterfahrung neu lernen muss, neu aneignen muss. Wir sind gewissermaßen in einer Zeit technischer Zurichtung, auch des Körpers. Und diese technische Zurichtung führt im Grunde genommen dazu, dass wir unsere eigene Leiberfahrung verleugnen oder dieser eigenen Leiberfahrung entgehen. Und dieses, was Sie am Anfang genannt haben, dieses Institut, dessen Leitung er 2005 übernommen hat, das Institut für Praxis der Philosophie, widmete sich eben auch konkreten Praktiken, Übungen, um diese Art der Selbsterfahrung, also der Wiederaneignung des Leibes, voranzubringen.
Ja. Herr Mersch, Sie hatten das auch angedeutet, Gernot Böhme war auch eine streitbare Figur. Er wollte also auch außerhalb der akademischen Zirkel Debatten führen, Debatten anregen, wirken. Was waren da seine Themen?
Also das, was sehr bemerkenswert ist, ist schon sehr, sehr früh, also unmittelbar nachdem er Starnberg verlassen hat und nach Darmstadt kam, dass er ja der Mitinitiator der sogenannten Darmstädter Erklärung war. Das ist eigentlich in die Geschichte eingegangen als sogenannte Verweigerungsformel, nämlich dass die Wissenschaft sich explizit sozusagen der Rüstungsforschung verweigert. Und er gehörte mit zu den Erstunterzeichnern dieser Formel. Es gibt immer wieder diese technikkritischen oder sagen wir im Sinne einer Kritik der technischen Zivilisation, eine Kritik nicht der Technik selbst, sondern der Übertechnisierung oder des Primats der Technik bei ihm. Er ist aber auch jemand, der immer wieder neu sozusagen in die politische Landschaft eingriff durch ideologiekritische Interventionen, bestimmte Diskurse, die dann sich durchsetzen. Zuletzt beispielsweise hat er sich sehr, sehr kritisch auseinandergesetzt mit der Digitalisierung, auch der Euphorie der Digitalisierung und immer wieder nach Gegensteuerungen gesucht. Oder es gibt eben, das ist, glaube ich, das Letzte, was überhaupt von ihm erschienen ist, eine Kritik an dem Historiker Yuval Harari.
Ich hatte es gesagt, Herr Mersch, Ihre Dissertation und Ihre Habilitationsschrift, die haben Sie bei Böhme geschrieben. Wie hat er denn als Lehrer gearbeitet? Wie hat er mit Ihnen auf Sie gewirkt?
Also man muss dazu sagen, und das hat mich auch außerordentlich eingenommen für Gernot Böhme, dass er ausgesprochen tolerant war, offen war auch gegenüber anderen fremden Themen. Ich kam nun von einer Richtung her, eher sozusagen semiotisch, poststrukturalistisch, dekonstruktiv orientiert, die ihm überhaupt nicht behagte, aber seine Haltung war im Grunde genommen, das interessiert mich. Mich interessiert sozusagen das, was ein anderer denkt, als ein widerständiges Moment, das ihn auch dazu bringen konnte, sich neu auseinanderzusetzen. Und diese Toleranz, glaube ich, die haben alle seine vielen, sehr verschiedenen Schüler gespürt, auch die Art der Unterstützung. Er hat dann mit mir zusammen ein Forschungsprojekt über Ästhetik entwickelt und das war dann auch mein Einstieg im Grunde genommen in Darmstadt, um dann mich auch habilitieren zu können. Meine eigene Denkrichtung ist eine ganz andere gewesen und ist auch in eine ganz andere Richtung gegangen, aber er hat das gutiert, er hat das immer wieder auch kommentiert und auch kritisch kommentiert, aber ich glaube, es ist auch so etwas wie eine Art von gegenseitiger Beeinflussung möglich gewesen. Das fand ich außerordentlich bei ihm.
Zum Tod von Gernot Böhme war das der Philosoph und Medienwissenschaftler Dieter Mersch. Herr Mersch, ich danke Ihnen.
Ja, nicht zu danken.